von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich habe zum Beispiel heute ein Skipping the Line Double Dry Hopped IPA.
Skipping the Line, also über den Löwen rüberhüpfen?
Nee, Line von, im Sinne von Linie.
Ach so, Skipping the Line, also das Skipping ist in the der... Lion. In der Reihe, ja, das ist in der Reihe Vordrängeln, in der Kassenschlange, in der Kassenwarteschlange.
Ja, dann Skipping Line ist auf Deutsch sozusagen die Vordrängler.
Gibt denn die Illustration auf dem Bier irgendeinen Aufschluss darüber, was gemeint ist?
Es ist eine Linie, oder sind diverse Linien und Punkte, die geometrisch angeordnet sind. Mhm. Und wenn ich von so geometrischen Dingen spreche, hast du vielleicht schon eine Vorstellung, um welche Brauerei es sich hierbei handeln könnte.
Geometrische Dinge, wer macht denn sowas?
Und komische Namen.
Ja, komische Namen haben sie alle. Geometrische Dinge. Ist es eine Dose oder eine Flasche?
Eine Dose.
Dann kann es ja nur Steam sein.
Nee, Steam ist nicht geometrisch. Steam ist viel verspielter. Die sind doch immer sehr konkret.
Ja, das ist richtig. Du hast recht, Steam ist aber auch technisch. Und technisch-geometrisch ist kein so weiter Schritt.
Nee, das ist jetzt hier, okay, es ist ganz abstrakt geometrisch. Und ich bin seit einer ganzen Weile von denen sehr begeistert.
Aber First Via Check?
Ja, genau.
First Via Check macht keine Dosen, wollte ich gerade sagen. Aber das stimmt aber gar nicht. First Via Check macht fast ausschließlich Dosen, ja. Ja, richtig. First Via Check, natürlich, klar. Ja. Das sind ganz große Geometriker. Die sind sehr zurückhaltend in ihren Darstellungen. Das stimmt.
Und aber mit ihren Benamsungen sind sie auch immer so um die Ecke gedacht, mindestens.
Ja, das ist tatsächlich immer sehr rätselhaft.
Ja, ja.
Skipping the Line, also wenn wir als Linien tatsächlich mal geometrische Linien einfach annehmen, die sind gemeint. Geometrische Linien sind ja auch dargestellt. Und dann sind aber auch Punkte dargestellt. Was passiert denn mit einem mathematischen Wert, der sich nicht auf einer Linie befindet, sondern absichtlich diese Linie verlässt, sie skippt? Der wird zu einem Punkt. Und man könnte sagen, er macht einen Punkt. Einen Punkt machen. Make a point. Also ein Statement abgeben. Skipping the line is to make a point.
Ich würde sagen, Eingebung. Ja, ich hätte eher die Assoziation, gerade weil es auch so ein wieder alles übertrumpfende Double Dry Hopped IPA ist, ob das nicht in Richtung Over the Edge auch ein bisschen ist. Über die Linie, eine Linie ist ja auch immer eine Kante, zumindest in der räumlichen Geometrie, und ein Punkt, der darüber skippt, aber das Skippen ist eigentlich eher vorbei, daran vorbeigehen, ne?
Also over the edge gehen, übers Cliff gehen?
Ja, so ein bisschen. Also alles ein bisschen too much.
Mir gefällt meine Herleitung to make a point immer noch gut.
Ich sagte auch gar nicht...
Skip the line to make the point. Das ist, so könnte der Satz weitergehen.
Okay. Ich würde sagen, ich habe Lust auf dieses Bier. Es ist im Übrigen das allerletzte, was ich in der Bierbühne erworben habe. Ich hatte ja gesagt, die Bierbühne hat zugemacht, schon vor einer ganzen Weile. Und dann habe ich nochmal auf den letzten Tag da diverse Biere eingekauft. Einen Schwung habe ich dann ein paar Tage später gleich wieder weiter verschenkt, weil überraschend ein Freund, also mich eingeladen hat er zum Geburtstag. Und dann dachte ich mir, vielleicht mag er ja Craft Beer. Und das war auch so der Fall. Deswegen hatte ich da 6 erlesene Craft Biere vorbeigebracht und habe da durchaus dann ein paar Freunde noch dazu gewonnen, zumindest für den Abend.
Also der Freund hat Glück, dass er dich zum Freund hat und dass du gerade die Bierbühne geplündert hast.
Genau, genau. Doch, das war ein sehr schöner Abend. Also ich will mich da nicht rühmen, dass ich jetzt die Party geschmissen hätte. Ich habe da auch ein sehr schönes Festival zum Beispiel mitgenommen. Er hat mir eine Festival-Empfehlung gegeben. Wir waren doch bis vor Corona waren wir doch sehr gerne auf dem Summer's Tale Festival. Musikfestival, das sehr... Ja, sehr familienfreundlich war, so richtig im Grün, alles sehr weitläufig. Also nicht so diese Klischees von gedrängten Festivals. Ich war bisher leider nur auf dem Dockville Festival vorher. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, wie Festivals so im Allgemeinen sind, wie weitläufig die so aufgebaut sind. Nur von einigen Plänen hatte ich immer den Eindruck, dass es alles doch ganz schön gedrängt ist. Und das Hammerstell ist ja nicht mal vor den Bühnen gedrängt gewesen, sondern häufig auch sehr locker, weil die Leute einfach so, ja, irgendwie das Ganze sehr entspannt angegangen sind. Die Hauptbühne war natürlich immer ein bisschen voller und so, und da war dann schon eher mal Gedränge, aber nie so, dass du dachtest, oh, das ist jetzt hier total übertrieben voll und ich brauche mal irgendwie, ich muss hier raus. Das, es gab da einfach, das Ganze war in sich draußen. Und das war eine sehr angenehme und eben auch familienfreundliche Atmosphäre, weil du so viele Rückzugsmöglichkeiten hattest. Und die haben eben ja auch nicht nur Musik gehabt, sondern auch ganz viele Workshops und kulturelles Rahmenprogramm und auch wirklich Angebote für Kinder. Das war ziemlich cool. Und das Super Musikfestival in Lübeck, also mittendrin in Lübeck, ist irgendwie die Diakonie Nord. Und die haben seit ein paar Jahren, schon vor Corona, dann natürlich auch pausiert, ein Festival aufgezogen auf ihrem Gelände, wenn ich das richtig sehe. Und da ist so ein Park, das gehört irgendwie dazu. Und das ist relativ klein. Und trotzdem waren da, wenn ich es richtig verstanden habe, 30.000 Tagesgäste in 3 Tagen.
Das ist eine respektable Zahl für einfach mal aufgezogen.
Ja, wie gesagt, schon das 4. oder 5. Mal, aber vorher hatte ich das überhaupt nicht mitgekriegt und am Anfang waren die auch im 4-stelligen Bereich. Und da waren tatsächlich auch diesmal Bands dabei wie, wer war da, Tokotronic und Antje Showmaker oder Showmaker, ich weiß gar nicht, ob man die Englisch ausspricht oder Deutsch. Noch ein paar bekannte Namen, auch Sachen, die ich gar nicht kennenlernen wollte. Genau. Westbam war jetzt nicht mein Fall.
Den gibt's noch.
Den gibt's noch, da war ich auch erstaunt, älter als wir.
Ja.
Leoniden hätte ich gerne mitgenommen am Montagabend, aber als Familie musste man dann auch, das war irgendwie ein Feiertag und da mussten wir schon wieder zurück sein für den Dienstag, für die Schule. Und was war da noch? Genau, wie hieß er? Markus Alexander oder Alexander Markus?
Alexander Markus, das ist so ein Pseudo-Schlagersänger.
Ja, das ist was ganz Merkwürdiges. Ja. Und ich bin ja für Schlager nur sehr, sehr eingeschränkt zu haben. Ich finde die Szene darum, finde ich irgendwie sehr interessant, spricht mich aber nicht so an. Und Alexander Markus hat aber einige Stücke, die mich total an die eher absurden Parts der Neuen Deutschen Welle erinnert haben oder auch immer noch erinnern.
Ja.
So ein bisschen wie eine leichte Variante von Foyer des Saar. Nicht so tiefgründig, aber mit dieser Absurdität. Und teilweise auch mit einigen Stücken, die genauso eine reduzierte Musik haben. Also wirklich so Pling, Plang, Plong oder das erste Stück, was ich von dem hörte, hatte mich spontan an Duff erinnert. Ist natürlich vom Text her wiederum ganz anders und nicht irgendwie anzüglich, sondern immer in dieser Schlageralbernheit.
Duff war schon sehr in Richtung EBM.
Ja, ja. Und da waren auch
mit starken Gitarren und starken Beats und so. Das bringe ich jetzt nicht mit dem, was ich von ihm kenne, überein.
Bei Duff fällt mir spontan ein, Der Räuber und der Prinz, und da waren keine starken Gitarren und keine starken Beats. Natürlich gab es auch die anderen Stücke, aber ich meine eben eher die rein elektronischen, leichten Parts. Und dann gibt es aber auch noch die ganz klare Schlagerwelle und dazwischen spielt sich das irgendwie ab, obwohl er so rein optisch sehr dem Schlager entspricht. Also der tritt in knallbunten Farben auf. Ich glaube, eine rosa Hose ist sein Markenzeichen. Dazu hatte er ein gelb glitzerndes Jackett. Und dann kamen immer irgendwelche Luftschlangen, Kanonen wurden in die Menge geschossen, die Menge zum Beben brachte. Und mein Kind war auch erstmal total begeistert, weil es ja wirklich so ein Augenschmaus war. Aber so nach der Hälfte sagte dann auch das Kind, ach, jetzt können wir gehen. Und dann dachte ich so, ja, haben wir genug gesehen, es reicht. Und ja, ein bisschen, das kann man mal gesehen haben, aber ich werde da kein Fan, trotzdem war es interessant.
Ja.
Und den ersten Tag haben wir leider verpasst, da waren, glaube ich, auch noch tolle Bands. Genau, Antilopengang war da unter anderem, aber da war ein Kindergeburtstag wichtiger.
Ja, das ist eine wichtige gesellschaftliche Verpflichtung, wenn man so eine hat, dann geht das manchmal vor. Na, vor Familien erleben.
Genau, und dieses Bier erinnert mich an die Bierbühne, erinnert mich an meinen letzten Bierkauf, erinnert mich an diesen Geburtstag, erinnert mich an die Sehr gute Empfehlung. Es ist nicht das Summer's Tale, aber es ist auch ein echt tolles Festival. Nochmal ganz anders. Der Schwerpunkt da, das muss ich echt sagen, ist Inklusion. Das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass die Norddiakonie dort nicht nur eine Kita hat, sondern auch Einrichtungen für behinderte Menschen, die dort auch wirklich überall nicht nur willkommen waren, sondern auch fast alle Ecken waren barrierefrei. Überall ließ sich das nicht machen, aber das war schon ziemlich klasse. Und so waren dann eben auch sehr betont behinderte Menschen eingeladen. Und die waren da auch und das war total cool. Also da gab es nicht so, hier haben wir ein paar behinderte Menschen, sondern die waren da einfach Teil dieses Festivals. Das war sehr integrativ. Das hat mir gut gefallen. Nein, integrativ, inklusiv, so heißt es ja.
Ja, ja. Inklusion ist natürlich liegt bei Norddiakonie nahe.
Aber auch wirklich sehr gut umgesetzt, soweit ich das beurteilen konnte. Wir haben ja auch ein behindertes Familienmitglied, ohne jetzt weiter auf die Details einzugehen, und wissen deswegen auch, welche Herausforderungen Rollstühle so mit sich bringen.
Ja.
Und das war, insofern haben wir da so ein bisschen Blick und haben auch den Eindruck gehabt, ja, die haben wirklich die Sache richtig im Blick, nicht nur so gesagt.
Ja, die kommen ja, also die sind ja quasi vom Fach. Ne? Die müssen sich das nicht in Form eines Marketing-Gags auf die Fahnen schreiben, sondern die kommen aus der Richtung.
Genau.
Gerade die Diakonien. Obwohl man kann natürlich das mit der Glaubenssache auch kritischer sehen.
Ich stehe ja der Religion selber oder den Religionen an sich durchaus, ich sag mal, positiv distanziert gegenüber. In Religionen passieren ganz viele schlimme Dinge.
Ja.
Aber in anderen Gemeinschaften passieren auch ganz viele schlimme Dinge. Ich würde da sagen, da sind Religionen nicht besser oder schlechter. Es ist deswegen kritisch, weil sie natürlich einen Anspruch haben.
Ja.
Und dann kann man natürlich rückblickend sagen, Religionen haben seit Menschengedenken Kriege befördert. Aber ich würde mal sagen, Menschen hätten auch sonst Kriege geführt. Und wenn sie die Religion nicht als Ausrede gehabt hätten, hätten sie was anderes gehabt.
Also Religion schaltet ja per se so etwas wie persönliches Machtstreben aus. Religion ist ja das Erste, die erste Überzeugung, die sagt, du musst für ein höheres Gut sterben.
Mhm.
Lange bevor es Nationen gab, hat Religion das gesagt. Und sagt es zum Teil auch heute noch.
Genau, aber wenn dann die Religion weggedrängt wird oder marginalisiert wird, sage ich mal, nicht mehr so eine Rolle spielt, dann setzt sich Ideologie durch oder Nationen oder ideologische Nationen, wie auch immer. Also es wird immer etwas geben, was die Menschen antreibt, dass sie für ein höheres Ziel kämpfen lässt. Denn für sich selbst kämpfen die Menschen nicht. Denn die Hälfte geht dabei rauf. Naja, die Hälfte weiß ich nicht. Und das ist ja nicht besonders sinnvoll.
Ja, ist eine Gemeinschaft von vielen, sagst du einfach.
Ist schon eine besondere.
Hören die Religion selbst nicht so gerne. Ist ja eine Gemeinschaft von vielen. Ist so wie Fan von dem protestantischen Gott oder Fan von Borussia Dortmund. Ist im Prinzip dasselbe. Auch Borussen-Fans prügeln sich manchmal.
Ja. Würde aber sagen, es geht ein bisschen weiter. Es ist eher so eine Art Förderverein. Aber die Inbrunst, mit der die Leute da drin sind, entspricht schon dem, was auch Sportfans in einigen Sportarten haben. Also Menschen können sehr intensiv in Dingen aufgehen und Religion ist eins davon. Und das war auch schon sehr früh dabei. Ja, würde ich so sagen. Aber ich wollte ja eigentlich nichts Negatives sagen. Ich stehe, wie gesagt, Religion distanziert gegenüber, aber habe auch positive Aspekte. Ich selber habe in meiner Kindheit und Jugend das Christentum in meinem Umfeld als sehr positiv wahrgenommen. Ich erlebe das auch in der jetzigen Zeit, was mein Kind anbelangt. Ja, es gibt auch viele positive Dinge in der Religion und ich will dann nicht einfach so pauschal sagen, Religion ist schlecht oder Religion ist gut. Das bringt mich auf einen Gedanken, den ich schon eine ganze Weile mit mir rumtrage. Wir hatten vor etlicher Zeit schon mal darüber gesprochen, dass ein Autor, der sich erkenntlich einer, ich sag mal so grob aus persönlicher Perspektive, einer falschen Sache verschreibt oder eine für mich sehr unschöne, vielleicht auch menschenverachtende Haltung an den Tag legt. Und ich diesen Autoren oder diese Autorin mit dieser Öffentlichkeitsmachung, dieser Haltung in Frage stelle und trotzdem vielleicht ein Buch von der Person früher total toll fand.
Mhm.
Da hattest du dann gesagt, vielleicht habe ich dieses Buch damals nicht richtig gelesen oder bestimmte Zeichen nicht richtig verstanden. Und wenn ich das jetzt im Zusammenhang sehe, dann beleuchte ich das nochmal ganz anders.
Ja.
Und dann ist das vielleicht doch, so grob gesagt, vielleicht doch auch ein schlechtes Werk, weil darin ja auch seine Haltung mit eingeflochten ist.
Ja.
Und das hat mir damals schon zu denken gegeben, das ist ja dieses, es gibt nichts Gutes im Falschen.
Ja, das ist das Adorno-Paradigma, also Adorno 101, ne? Es gibt kein, eigentlich genau genommen heißt es gibt kein richtiges Leben im Falschen, im kleinen Leben.
Ja. Und das habe ich immer am ehesten auf sowas bezogen, wenn Menschen sich für ihre eigene oder für die deutsche Nazi-Vergangenheit versuchten oder auch heute noch versuchen zu rechtfertigen, indem sie zum Beispiel sagen, ja, aber es war ja nicht alles schlecht oder ja, aber Hitler hat ja auch die Autobahn gebaut oder irgend so ein Quatsch. Dann würde ich sagen, dass ich weiß nicht, ob Adorno darauf abzielte, aber nee, der Nationalsozialismus in seinen Ausprägungen hatte nichts Gutes, von vorne bis hinten nichts. Und Autobahn und Arbeitslosigkeit bekämpfen, das hing alles miteinander zusammen.
Ja.
Jetzt kommt mein Aber.
Ja.
Ich würde trotzdem auch dagegen halten, es gibt und eigentlich immer Falsches im Guten oder auch Falsches im Richtigen.
Ja.
Es gibt nichts Gutes oder nichts Richtiges im Falschen oder kein richtiges Leben im Falschen. Aber es gibt nicht das Gute, das Richtige, ohne dass es nicht auch etwas Falsches enthält.
Ja.
Und das führt dazu, dass wir immer diese Grenze irgendwann ziehen müssen und sagen, ich finde diesen Autor, diese Autorin gut oder ich mag das Buch und jetzt, wenn ich es auch lese, finde ich es immer noch gut, obwohl dieser Mensch mir zuwider ist. Oder ein Wesenszug oder eine Haltung an den Tag legt, mit der ich überhaupt nicht d'accord bin.
Ja.
Schönes Beispiel ist, wir lesen gerade Harry Potter. Ne? Das Kind ist im richtigen Alter, haben wir gerade angefangen und natürlich mache ich mir Gedanken, es gibt dann immer die Menschen, die am besten sofort ein Buch verbrennen oder ihre ganze Harry Potter-Sammlung, weil Joanne Rowling die queerfeindlichen Aussagen von sich gibt und sich da immer einmischt.
Woher weißt du, dass das queerfeindliche Aussagen sind?
So verstehe
ich. Kannst du mir eine nennen?
Nein, ich habe das jetzt nicht aufgearbeitet und ich habe keins zitiert, aber nach allem, was sie sagt, das ist,
dass sie... Es sagen Leute, ne? Es sagen Leute, dass sie queerfeindlich ist.
Ich habe sie zumindest Zitate von ihr gelesen. Ich habe sie, ich habe kein Video gesehen, wo sie das selber sagt, aber nach allem, was ich verstanden habe, ist das ihre Haltung, dass sie sagt, nee, es gibt nichts zwischen Männern und Frauen. Es gibt Männer und Frauen und das ist es.
Ja, so. Und du denkst, es gibt was zwischen Männern und Frauen.
Ja, ich glaube sogar die Wissenschaft denkt das auch, aber die Wissenschaft ist ja auch ein Kontinuum. Also ja.
Die Wissenschaft ist hoffentlich ein Kontinuum. Sonst wären wir wieder bei Gott, weil der ist immer und ewig. Ne? Also der hatte am Anfang der Zeiten genauso viel Recht wie am Ende der Zeiten. Und er hat auch dieselben Sachen gesagt und gedacht. Aber die Wissenschaft, die ändert sich ständig. Ich sage nur eins, diese gesamte, das ist ja die TERF-Diskussion, ne?
Genau.
Das ist ja die Queer-TERF-Diskussion. TERF ist ja Trans Exclusive Radical Feminists. Mhm. Das sind Feministinnen, die sagen, Männer, es gibt Männer und die haben Männerrechte und es gibt Frauen und die haben Frauenrechte. Und Frauen, die wachsen bedrückt und unterdrückt auf. Und deshalb kann nicht ein Mann sich mit 40, 50 entscheiden, ich bin jetzt eine Frau und ich bin genauso unterdrückt wie ihr, ich will in eure Schutzräume, ich will auf eure Toiletten. Und Jane Rowling sagt meiner Ansicht nach, das ist nicht. Also sie ist eine Feministin.
Mhm.
Jetzt ist sie halt eine Radikalfeministin und dieses TERF ist auch nur ein Branding. Das ist eine... legitime, also meiner Ansicht nach hat sie niemanden verprügelt und also sie hat ihre Meinung geäußert zu einem gesellschaftspolitischen Thema und das ist auch noch der Feminismus. So. Mhm. Das ist eine, ja, eine Ansicht. Aber deswegen zu sagen, ob ich mit dieser Ansicht übereinstimme oder nicht. Aber das ist die Ansicht. Ne? Das ist die Ansicht. Und deswegen zu sagen, dann können wir aber die Bücher über den Zauberjungen nicht lesen, ist meiner Ansicht nach nicht in Ordnung. Weil Bücher auszuschließen, also einen Kulturkanon aus einem Kulturkanon zu separieren, da muss man immer vorsichtig sein. Und da darf man nicht mutig sein und sagen, wir separieren das jetzt mal. Das darf man nicht.
Bücher verbrennen tun eigentlich die anderen.
Richtig, genau. Das tun die anderen. Wer Angst hat vor Inhalten eines Buches, der ist in keinem Kontext satisfaktionsfähig. Dem sollte man nicht zuhören. Wer Angst hat vor dem Inhalten eines Buches, dem sollte man nicht zuhören.
Es geht nicht um Angst vor den Inhalten eines Buches. Es geht darum, dass Menschen, die die Bücher von John Rowling haben und jetzt schockiert sind von ihrer Haltung, weil sie überhaupt nicht damit übereinstimmen, ihren Besitz dieser Bücher als Verrat an der eigenen Haltung betrachten, weil sie ja eine Frau oder egal, jetzt in diesem Fall Frau Rowling, unterstützt haben mit ihrem Geld, dass sie jetzt mit ihrer Bekanntheit, Berühmtheit, Thesen in die Welt einbringen kann, die sie überhaupt nicht unterstützen. Und sie versuchen das rückgängig zu machen, was natürlich Quatsch ist. Es ist rein symbolisch. Aber natürlich macht das ein bisschen was her, indem sie sagen, ich verbrenne jetzt dieses Buch oder ich werde nie wieder was von Joanne Rowling lesen. Bei Rowling, finde ich, ist das sehr deutlich und sehr extrem, diese Haltung, das so umzuwälzen und zu sagen, nee, das geht gar nicht. Trotzdem ist es mir aufgefallen, dass ich das mitdenke, als ich dieses Buch hervorzog und sagte, hey, wir können doch mal Harry Potter lesen. Und dann dachte ich, oh, Harry Potter ist ja nicht ganz unstrittig. Also dieser Diskurs ist gleich mit dabei. Und ich lese dieses Buch und lese über diese bekannte Geschichte von den Dursleys und so, und da ist plötzlich, sehe ich so überall, hier ist ja überall Fatshaming und also plötzlich, da rattern so Parallele während des Vorlesens Gedanken in mir und ich denke so, ja, hier sind schon ein paar komische Sachen, die wird man heute vielleicht nicht so schreiben, und dann denke ich so, bleib mal locker. Also ja, da sind schon Sachen, die heute vielleicht nicht mehr oder seltener so geschrieben würden. Aber diese Debatte löst in mir während des Vorlesens wieder Dinge aus. Also dieses Wechselspiel finde ich sehr interessant. Ich gehe da auch überhaupt nicht mit und ich lese das auch begeistert und ich halte das auch für weitestgehend eine großartige Geschichte oder eine Reihe von großartigen Geschichten. Aber ich merke eben auch, wie diese Debatte in mich eingedrungen ist und Dinge bei mir in Relation setzt und mich beim Lesen mit einer gewissen Befangenheit versieht.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Anderes Beispiel wäre tatsächlich Wellebeck, wo es auch noch ein bisschen härter ist, und trotzdem würde ich sagen, Wellebeck hat, glaube ich, auch niemanden verhauen.
Zunächst einmal würde ich gerne mein Bier aufmachen.
Oh, du bist so
weise. Und dann würde ich gerne mit dir anstoßen.
Ja. Sehr gut. Was hast du denn?
Ja, ich habe mich einmal wieder einem gesichtslosen Multi zugewendet, und zwar der Krombacher Brauerei. Ich muss dazu allerdings sagen, so gesichtslos sind die ja eigentlich gar nicht. Ja?
In Deutschland ist doch fast kein Multi gesichtslos.
Richtig, das sind alles, die haben alle Personality. Krombacher ist eines von den drei großen Bieren, von den drei Megasellern, die wir haben, die aus Westfalen stammen.
Das ich dachte sogar aus dem Sauerland, oder?
Genauer genommen aus dem Sauerland. Ich glaube, Krombacher grenzt da so dran an. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich fasse die drei westfälischen Biere sehr gerne zusammen. Die sind auch sehr eng aufeinander. Veltins, Warsteiner, Krombacher. Ja. Und alle drei Biere im Familienbesitz. Mhm. Die Krombacher Familie, die kenne ich nun nicht, aber die Warsteiner sind die Kramers und die Veltins sind die Veltins. Und deshalb habe ich auch irgendwie den Eindruck, hier so einen kleinen, sympathischen Familienbetrieb zu unterstützen, obwohl Krombacher interessante Trivia. Für Deutschland oder ich glaube für Gesamtmitteleuropa, das Vertrieb, den Vertrieb für Schweppes macht. Oh. Und mit Schweppes sehr, sehr gut verdient, weil ja seit ungefähr 10 Jahren wir im sogenannten Gin-Hype sind. Na, und Schweppes ist eins der Tonic Water, die beim Gin-Hype halt mit hochgezogen werden.
Ja. Mhm. Das ist die Tonic-Marke. Und früher und waren sie
die Tonic-Marke,
ja, bekannt auch für Bitter Lemon. Das ist jetzt eher in den Hintergrund getreten. Finde ich aber, ist auch immer ein interessantes Getränk. Aber ich trinke tatsächlich, wenn ich unterwegs bin und mal kein Bier trinke, gibt es ja durchaus, trinke ich auch gerne mal Tonic pur.
Ja, auf jeden Fall.
Ein tolles Getränk.
Schweppes ist die Tonic-Marke. Es ist nicht, das, also es ist immer geschmacksabhängig. Ne? Es gibt auch viele andere tolle Tonic-Marken
in den Thomas letzten Henry Jahren zum Beispiel, ja.
Thomas Fever Henry Tree ist. Fever Tree. Die sind aber auch nur so 5-10 Jahre alt.
Ja, wie, und die kam mit dem Gin, ne?
Die kam mit dem Gin. Schweppes hingegen wird seit Mitte des 18. Jahrhunderts produziert.
Holla, so alt?
Ja, ja, so alt. Da hat der Herr Schweppe das erfunden. Der Herr Schweppe ist mit seiner Idee nach England gegangen und da hat er das Schweppes Tonic Water, Tonicum, ein altes Wort für Medizin, weil eben das Chinin drin ist, ein Wirkstoff, der fiebersenkend wirkt. Und das hat er vertrieben von England aus und dadurch ist dieser Vertrieb, wie nennt man das, organisch gewachsen. Na, da hat er mal den was vertreiben lassen und dann hat er mal den was vertreiben lassen. Und deshalb ist auf der ganzen Welt der Vertrieb von Schweppes nicht in der Hand von einem großen Vertriebsmulti, die Ghetto oder Coca-Cola oder so, sondern in den Händen von lauter kleinen Vertrieblern. Und in Deutschland oder für den mitteleuropäischen Raum ist das eben Krombacher. Das finde ich schon sehr sympathisch.
Ja, absolut. Aber kommen wir zum Bier.
Kommen wir zum Bier. Gesichtsloser Multi, ja, aber besonders muss es sein. Und ich habe mir hier eins aus der Linie, aus der Krombacher Linie Brautradition gewählt. Erkennbar an so leicht ausgefetzten Etiketten, die wohl so an Pergamentdruck erinnern sollen. Ja. Und da gibt es in der Brautraditionslinie gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Biere, verschiedene Biere. Und da habe ich mir das Naturtrübe Dunkel herausgesucht, was mich besonders reizt, weil Dunkel ist meistens filtriert, selten Naturtrüb.
Ja.
Und Naturtrüb Dunkel, da kann eigentlich nur das Beste aus zwei Welten zusammenkommen, jedenfalls was meine Perspektive auf Bier angeht.
Dann öffnen wir mal unsere Biere.
Ja, ich bin schon sehr gespannt.
Zeitgleich.
Dann lasse ich mal einschenken.
Oh, ist das ein Fruchtmix. Holala.
So, ich habe hier definitiv ein trübes Bier, viele Schwebstoffe drin. Klar sichtbar, dass sich da was drin bewegt. Das gefällt mir sehr gut. Dunkel, ja, es ist angedunkelt. Ja, es ist jetzt, also es hat nichts Braunes. Es ist ein, ich sag mal, eine demotivierter Apfelsaft, der schon so ein bisschen umgeschlagen ist ins Dunkle. Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich.
Also eher so ein Brown Ale mäßig.
Es ist ein Brown Ale, aber nicht nussbraun, sondern eher so karamellbraun. Brown Ale ist sehr gut. Was da aber nicht passt, ist diese erstklassige Schaumbildung. Das hat hier eine richtige Krone für ein Flaschenbier. Da merkt man auch so ein bisschen irgendwie den Profi, ne? Den Krombacher. Ne? Also das ist ein erste Sahne Schaum, wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Schwebstoffe, die da drinne sind. Die stabilisieren den Schaum sichtlich. Ich glaube, wenn ich hier jetzt nochmal einen raufpüttere, dann habe ich hier sogar eine Krone, die stabil ist. Ja, ich kann hier eine stabile Krone basteln. Du kannst es jetzt nicht sehen. Ich habe es eingeschenkt in mein Stammglas. Meißels & Friends Stammglas. Und da habe ich eine richtig solide Krone. Ja, wie gezapft. Das ist gut. Na,
wunderbar.
Ja, ich bin gespannt. Wie ist es bei dir?
Meins ist auch trüb. Ich kann nicht durchgucken. Es schimmert nur so Durchgangslicht gehalten. Farblich ist es wie ein blasser Orangensaft. Ja, vielleicht eher so ein Grapefruitsaft. Ja.
Mhm.
Auch eine schöne Schaumbildung. Der löst sich langsam auf, aber sehr angenehm. Also es ist eine gewisse Perlage, aber glaube ich nicht zu übertrieben. Und es duftet nach Mango, Zitrone, Ananas. Also wieder der breite tropische Querschnitt, ich freue mich jetzt schon. Und es ist wahrscheinlich heftig bitter.
Ich nehme an, eine Sea-Hop-Party hast. Es steht nichts drauf. Du weißt nicht, was du drin hast.
Nee, es ist nie was drauf.
nie was drauf. Bei mir halten sie sich auch sehr bedeckt, wie es die Profis machen. Da steht einfach nur Hopfen, Gerstenmalz und Hopfenextrakt, sehe ich gerade. Der Duft ist für ein Dunkelbier angenehm frisch, fast so ein bisschen säuerlich. Das ist ein bisschen untypisch. Ich bin gespannt auf den Geschmack. Dann die klassischen Worte.
Auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist.
Oh ja, sehr schön säuerlich. Gar nicht so bitter, wie ich befürchtet habe. Und da ist... Oh ja, hier ist auch nicht nur Gerstenmalz drin, sondern auch Hafer und Weizen. Das hat so eine... Nicht nur Vollmundigkeit, sondern richtig Substanz.
Großartig. Ich wollte gerade sagen, das muss ja schon sehr vollmundig sein. Mit Hafer und Weizen.
Ja.
Der Hafer wird ja auch mitunter so mit reingerührt, ohne ihn zu melzen, ne? Sieht man das vielleicht?
Es ist wahnsinnig trüber, also es könnte natürlich sein.
Wahnsinnig trüber, ja.
Du meinst, da habe ich so ein bisschen Hafermilch reingemischt bekommen?
Nicht unbedingt Milch, aber der Hafer, der wird ja wieder rausgefiltert, ne? Aber der Hafer wird ab und zu einfach beigemischt.
Weil die Enzyme dann noch auch in einem ungemelzten Hafer irgendwie arbeiten?
Oder? Ich denke schon, ja.
Also
mein Krombacher Naturtrübes Dunkel oder Dunkel Naturtrüb, das einen angenehmen säuerlichen Geruch hatte, hat auch einen angenehmen säuerlichen Geschmack. Also die ersten Schlucke, das frische Bier, das ist so ein, das ist eine säuerliche Erfrischung. Es ist definitiv nicht vollmundig, es ist sehr, sehr oberflächlich, fast wässrig, was für ein naturtrübes Dunkelbier schon ziemlich ungewöhnlich ist. Und das Malzerlebnis ist auch nicht großartig, das bleibt alles sehr oberflächlich. Man merkt schon, dass da ein Traditionshopfen drin ist, der einfach nicht auffallen soll, also zumindest nicht dumm auffallen soll.
Die Perlage?
Die Perlage ist super. Also die ist rundum ideal. Das ist ein Mundgefühl wie designed. Die Perlage ist, ja, also die wird auch bleiben. Also die wird nicht verschwinden. Das schmecke ich schon raus. Das ist ein, ganz hervorragendes Mundgefühl. Leider, der Geschmack tendiert so, muss ich sagen, ins Negative. Also dieses Säuerliche, das tanzt über dem Bier rum, das ist ganz angenehm. Das mal so einen oberflächlichen Geschmack zu haben, ohne irgendwie mit Hopfen gearbeitet, ohne dass da mit Hopfen gearbeitet wurde. Das Malz bleibt völlig zurück, das soll beim Dunklen nicht sein. Beim Dunklen soll das Malz vorne sein, deshalb trinkt man ein dunkles Bier. Und das Naturtrübe, das hätte man auch filtern können. Ich glaube, das hat keinen großen Unterschied gegeben. Also das Mundgefühl ist erstklassig, das Aussehen ist super. Ich habe hier immer noch einen total tollen, kein bisschen schlierigen Schaum. Ein sehr, sehr, sehr schöner Look bei dem Bier. Aber wenn es vorbei ist, werde ich ihm nicht nachtrauern. Aber schön mal wieder reingetestet zu haben in die gesichtslosen Multis.
Jetzt verdienen sie wieder ihren Titel, gesichtsloser Multi.
Ja.
Was die Perlage bei mir übrigens anbelangt, das ist eine ganz feine Perlage, so mittelintensiv, die aber super mit den Zitrusaromen zusammenspielt und da so eine so ein Britzeln auf der Zunge hinterlässt, als wäre das Teil der Säure. Das korrespondiert super.
Ach toll.
Ja, es ist echt wieder ein großartiges und ich habe immer das Gefühl, wenn ich eins von denen kaufe und nächstes Mal will ich das wieder kaufen, dann gibt's das nicht mehr. Weil die ja so in meiner Wahrnehmung nur Sessions machen. Extreme Sessions, aber immer so Sessions, die dann nicht wieder neu aufgelegt werden. Dann gibt's wieder was Neues, Tolles. Also eigentlich, ich glaube, ich hatte einmal einen, nicht einen Reinfall, aber so, wo ich dachte, das ist geschmacklich nicht meins von Fürst Wiercheck. Also das gibt's auch mal. Aber sonst sind die immer ab auf die Tropeninsel und Sonnenschein. Großartig. Mhm.
Ja, Fürst Wiercheck ist rundum mysteriös, ne? Vom Namen über das Design.
Den Namen habe ich doch schon geklärt. Ja, und zwar heißen die beiden Gründer der Brauerei, ich kenne die Vornamen nicht, aber das sind ein Herr Fürst und ein Herr Wiercheck. Das ist so.
Ja, das ist ja naheliegend. Das ist einfach zu naheliegend.
Aber das klingt natürlich sofort super, ne?
Das klingt sofort super.
Hey, sogar super, adelig.
Ja, da fragt man nicht mehr nach, nee.
Ist mir das nicht schon in Berlin untergekommen? Nee, dann hättest du es ja auch mitgekriegt. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das aufgeschnappt.
Kann mich in Berlin wir hatten es ja bei unserem Craftbeer-Crawl in Berlin im Glas und da hatten wir ja auch einen Barmann vor Augen. Der war auch der hat sich nicht zurückgehalten mit seinen Informationen. Ich kann mich nur leider an nichts erinnern. Er hat eine Weile über First Via Check erzählt. Es war eigentlich auch schon spät am Abend.
Und wir waren ein bisschen in Eile und unser vorletztes Bier. Wir hatten noch ein Bier, glaube ich, im Zug, ne?
Und wir hatten noch eins im Zug, ja.
Ich weiß, dass er mir bestätigt hat, dass die Aussprache Wircheck auch seine ist. Zumindest so viel. Mhm. Also vermutlich ist das auch die richtige. Aber zumindest war ich da nicht völlig abwegig. Tut mir leid für den Barmann, dass er uns Informationen gegeben hat.
Ja, ich weiß auch nicht. Der war total freundlich, aber wir waren da nicht mehr die besten Rezipienten. Es ist ja nach Schulz von Thun auch immer ein Zusammenspiel zwischen Sender und Empfänger, wenn Kommunikation entstehen
soll. Und wenn der Empfänger schon Störungen hat, ja, du hast recht.
Da hat die, genau.
Im Kommunikationsviereck, oder wie das heißt, hat die Informationsübermittlung versagt. Sonst versagt ja immer alles andere. Aber hier war es einfach nur die Information, die einfach beim Empfänger nicht aufgenommen wurde.
Richtig, ja genau. Bis sie an die Ohren kam, war alles verständlich. Ab dann wurde es unverständlich. Vier-Ohren-Modell heißt das, glaube ich, oder?
Ja, und dann gibt es aber noch dieses Quadrat und die beiden Strecken. Das eine ist die Informationsebene und das andere ist die... Oh nee, ich hab's nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass man das Ganze das Hamburger Modell nennt, weil er das irgendwie in Hamburg entwickelt hat. Und das macht mich ja auch schon wieder ein bisschen stolz.
Schulz von Thun hat ja auch in Hamburg, ich weiß nicht, ob durchweg, aber eine ganze Weile hier gelehrt. Der hatte ja doch eine Professur, ne?
Haben wir das gut, oder?
Ja, ich habe ihn selber nie erlebt. Ich habe das auch nur in der Schule mitbekommen und ich war auch gar nicht in diesem, ich meine, ich war in der Informatik. Ich hätte da natürlich reinstuppern können, wenn ich gewollt hätte, aber so genau wollte ich da gar nicht einsteigen. Aber war der nicht letztens auch in die Kritik geraten, wo wir wieder bei Guten im Falschen und Falschen im Guten waren? Wir waren bei Wellebeck. Und
bei gefährlichen Denkern waren wir. Also einmal möchte ich voraussetzen, wir leben in einer glücklichen Zeit, in der es so viele gefährliche Denker gibt. Wir kommen aus den 80er Jahren, wo es auch gefährliche Denker gab. Hans Küng und Eugen Drewermann und diese Religionskritikerin mit dem Doppelnamen, den ich jetzt vergessen habe.
Jedenfalls gab es da auch Drewermann als gefährlichen Denker. Also für wen gefährlich ist immer die Frage, ne?
Ja, für die Religion. Wir waren ja vorhin auch bei Religion.
Das stimmt.
Feste Überzeugungen gegen anarbeiten. Das ist ein gefährlicher Denker. Und gefährlich wird er, wenn diese festen Überzeugungen in Tüdelchen oder Trademark Gute oder nach Adorno das Richtige sind. Ne? Und wenn diese kritischen Denker das Richtige, also nach Adorno, kritisieren, dann führen sie ja in Richtung des, nach Adorno, Falschen. So. Und deshalb müssen wir diese kritischen Denker, die müssen wir identifizieren und dann müssen wir sie isolieren, ne? Und dann müssen wir sie zum Schweigen bringen. Also dann müssen wir dem armen, also dem verführbaren Volke, dem müssen wir deren Denkungen vorenthalten. So. Und das ist nicht nur nichts Richtiges im Falschen, das ist per se das Falsche. Es gibt einfach kein historisches Beispiel. Also jetzt mal von der Ideengeschichte will ich gar nicht erst anfangen. Aber es gibt kein historisches Beispiel, wo die Leute, die gesagt haben, das darfst du nicht lesen, dem darfst du nicht zuhören, wo die Leute recht hatten am Ende. Es gibt allerdings 100 historische Beispiele, wo die Leute, die gesagt haben, dem darfst du nicht zuhören und das darfst du nicht lesen, am Schluss, am Ende sich als die Schurken herausstellten. Dafür gibt es 100 Beispiele. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn ausgerechnet in unserer Generation diese Leute auf einmal, die jetzt nach Adorno, die richtigen wären. Das würde mich sehr wundern. Ich halte es, möchte ich damit gesagt haben, eher für unwahrscheinlich.
Vielleicht hat das so Adorno gemeint. Ich fand deinen Ansatz, den du vielleicht vor 50 Folgen mal gesagt hast, bezogen, glaube ich, oder ich erinnere, dass ich assoziiere das mit Houellebecq.
Ja.
Dass Houellebecq hoch gelobt war und Buch für Buch kommen immer mehr auf die Idee, puh, der hat ja ganz schön schräge Ansichten. Und wenn man ihn befragt in einem Interview, hat er die Ansichten immer noch. Das ist gar nicht nur seine,
ja.
Das sind nicht nur seine Figuren in seinem Buch, sondern der ist so. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie werten. Der ist so, wie wenige Menschen offenbar sind. So misanthropisch vielleicht. Na, ist egal. Du hattest damals gesagt, wenn ich ein Buch lese und bin begeistert von einem Buch und krieg dann im Laufe der Zeit mit, der Autor widerspricht in wesentlichen Dingen dem, was ich empfinde, läuft mir total zuwider. Mhm. Habe ich das Buch denn richtig gelesen?
Oder haben mich seine Gedanken überzeugt? Oder haben mir seine Gedanken zu denken gegeben?
Ja, genau.
Das ist die Frage.
Ich hatte das damals
so
mitgenommen als Selbstkritik, ob ich nicht viel früher als Rezipient, als Leser die Erkenntnis gehabt haben müsste, boah, das ist aber ein ganz schräger Vogel, der tickt, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Oder ich will mir das durchlesen, aber ich bin sehr kritisch dem gegenüber. Nein, man lässt sich von dem Buch einfangen, weil es vielleicht gut geschrieben ist, weil es stilistisch überzeugend ist, weil es dich begeistert von seiner Art. Und da aber Informationen oder Haltung oder Meinung transportiert werden, die eigentlich deiner Haltung völlig zuwider sind. Ich glaube, wir hatten damals noch schlägt Frauen oder sowas. Also ich kriege das alles nicht mehr zusammen. Das sind nur noch Fragmente. Und ist, wenn ich dieses Buch mochte, aber in diesem Buch werden Frauen unterdrückt, sage ich mal. So, ich will auf gar kein konkretes Buch anspielen. Und ich habe das Buch aber insgesamt ganz faszinierend gefunden, weil es mich so gefesselt hat. Habe ich mich vom falschen Denken, vom falschen Autoren, von der falschen Haltung begeistern lassen? Oder begeistert mich das vielleicht unbewusst?
Ja.
Also da steckt ganz viel drin. Ich finde das ganz wichtig, wenn du so etwas wahrnimmst, erkennst, dass du dich und deine Haltung dann natürlich in Frage stellst.
Ja, das ist auch, das ist tatsächlich mal ganz, nicht ganz ab vom Thema, aber etwas aus der Fragestellung herausgetreten, möchte ich immer, also ist es generell, das ist ein Paradigma von mir, wichtig, dass du Literatur liest oder Kunst genießt, die deine Überzeugung in Frage stellt. Weil Kunst, die deine Überzeugung bestätigt, ist nicht nützlich. Kunst ist nur nützlich, wenn sie deine Überzeugung in Frage stellt. Und wenn du aus dem Kunstgenuss heraustrittst mit der Überzeugung, ja, also so gut der Houellebecq das auch geschrieben hat, aber Frauen schlagen ist scheiße, oder bei mir wär's nicht Houellebecq, sondern ich hatte mein Erweckungserlebnis da bei Hemingway.
Ja.
Da habe ich gemerkt, oh, das ist, ich bin hier ein Männlichkeitsbild, ein Männlichkeitsideal aufgesessen, ne? Mit Begeisterung aufgesessen, mit dem ich mich eigentlich nicht identifizieren kann. Also mit dem ich mich nicht identifizieren will. Es ist interessant, wie das geklappt hat. Wahrscheinlich habe ich da so ein paar Mechanismen erkannt, wie man sowas macht. Aber ab jetzt bin ich gefeit dagegen. Also nicht gefeit, aber vorbereitet. Ne? Und auf das jeden Fall Männlichkeitsideal. Vorsichtiger, genau. Das Männlichkeitsideal von Karl May, wo man sehr empfindliche und empfindsame Männer hat, die. Das ist meiner Ansicht nach viel nützlicher für die eigene Entwicklung als das Männlichkeitsideal zum Beispiel von Hemingway, der aber weitestgehend als der bessere Literat angesehen wird in der Rezeption.
Das Menschenbild oder die Haltung,
das
macht dich ja nicht zum guten Literaten, sondern dein Stil, dein Handwerk und vielleicht auch die Innovation. Da kommen natürlich noch viele weitere Dinge dazu, aber ich glaube, wie du mit deinem Stoff umgehst, was du daraus machst, ist ein wesentlicher Part in deiner Schaffensgröße als Schriftsteller.
Und, das sehe ich nicht ganz so.
Nein, also ich wollte das nicht, sorry, das ist, glaube ich, so die Haltung, vielleicht eine allgemeine Haltung, zumindest eine Haltung von Leuten, die Preise vergeben.
Eine Literatur muss eine Idee innewohnen. Das ist bei Leuten, die Preise vergeben und Leuten, die keine Preise vergeben, dasselbe. Na, eine Literatur muss einen Grundgedanken transportieren, eine Sache in eine grundsätzliche Frage stellen oder im Idealfall eine grundsätzliche Antwort geben. Sowas muss Literatur machen. Und dann gibt es eben Unterhaltung. Also Unterhaltungsliteratur, obwohl natürlich auch hohe Literatur sehr gerne unterhalten darf. Das ist die Reich-Ranitzky-Schule. Aber man muss da schon unterscheiden zwischen, J.K. Rowling will nicht bei Harry Potter die großen Menschheitsfragen lösen, sondern eine spannende Geschichte über einen Jungen erzählen, der sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Das ist jetzt nicht die Zusammenfassung, wie ich sie machen würde, ne? Aber das ist, glaube ich, das, was sie sich dachte, was sie schreibt. Ein Junge, der sich gegen alle Widerstände durchsetzt. Damit will sie aber nicht die großen Menschheitsfragen lösen. Und Thomas Mann will mit den Buddenbrooks keine spannende Geschichte erzählen, wo man wirklich mit den Protagonisten mitfiebert. Heiratet sie jetzt Professor Grünlich oder doch lieber nicht, ne? Oder kriegt der junge Buddenbrook nochmal die Kurve und fährt doch nochmal einen großen Verdienst ein. Das wollte er nicht, ne? Er wollte den Niedergang einer Familie zeigen. Das ist auch der treffendste Untertitel dafür und auch die passendste Zusammenfassung. Da muss man unterscheiden und da muss man auch bei wie sehr muss ich darauf achten, was der Autor denkt, unterscheiden, denke ich. Bei J.K. Rowling muss man nicht, also hast du recht und das mit den Fatshaming und den Dursleys, jetzt wo du es sagst, ist es so. Das ist so. Die Dicken sind die Bösen. Na?
Nein, die Dicken also sind die Dummen.
Also die Dicken sind die Dummen, bequem,
ja. Ja.
Kleinlich. Obwohl die Dursleys ja auch, die haben aber auch eine wichtige Rolle. Na? Durch ihr Dursley-Sein schützen sie ja Harry Potter. Harry Potter genau. Ist ja bei denen untergebracht, weil die einfach so muggelhaft sind, dass man ihn nicht aufspüren kann. Na?
Letztendlich ja, sind die Dursleys die Extremmuggel, ohne dass sie das jemals richtig angestrebt haben. Nein, doch, genau, sie grenzen sich ja massiv ab, weil sie eben so ein schwarzes Schaf in der Familie haben, ja.
Ja.
Und reagieren da ja hochsensibel.
Ja, also Harry Potter ist auf jeden Fall sehr, bei Harry Potter kommen auch, das kommen auch positive Dicke vor. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es da positive
in der Schule, Dicke.
Ich glaube, Neville Longbottom ist zu Anfang auch dicklich, oder? Und Hagrid
ist sehr
blöd. Füllig.
Hagrid ist sehr füllig. Ja, der ist immer so töffelig. Der verliert immer am Anfang seine Kröte. der wird nicht als dicklich beschrieben.
Nee, echt nicht?
Nee, ich dachte. Nee. Den begegnen wir gleich im Zug im ersten Band. Und der taucht immer nur auf als der Junge, der seine Kröte verliert. Und der, als er den entsprechenden Hut aufhat, aufsteht und vergisst ihn abzunehmen und stolpert und all sowas. Also der ist der Töffel.
Ja.
Aber dicklich ist er tatsächlich nicht. Ich glaube aber, es gibt einige dickere Kinder auch in Hogwarts. Nicht so extrem gezeichnet. Die Dursleys sind ja ganz, ganz wahnsinnig. Beziehungsweise Ron und Dursley ist ja ganz, ganz dick und Dudley auch. Dudley ist ja auch schon ein sehr interessanter Name. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Name ist. Und Petunia, auch ein interessanter Name, ist ja hat ja dafür einen, während Onkel Vernon gar keinen Hals hat, hat Petunia einen doppelt so langen Hals wie üblich. Also das ist ja eine totale Überzeichnung von allem.
Ja, das sind eigentlich Otto Dix-Dykes'sche Figuren.
Ja,
stimmt. Karikaturen ihrer selbst.
Genau, ja. Genau. Karikaturen des Normalseins. Auf jeden Fall, ich lese das vor, habe wie gesagt ich habe nicht mehr die Unbefangenheit, trotzdem habe ich meinen Spaß, weil ich ja wieder in die Kindlichkeit für übertrieben, als ich das damals gelesen habe, war ich auch kein Kind mehr.
Ja.
Aber es ist so eine kindliche Begeisterung, die mich da wieder erfasst.
Warum Harry Potter und nicht Walter Mörs Zamonien-Romane?
Zamonien habe ich auch drüber nachgedacht, ganz klar. Der Blaubeer steht ja hier im Schrank. Und ich glaube auch noch ein weiteres habe ich. Ich überlege gerade, ob ich dieses Bücherbuch habe. Wie heißt denn das noch? Die Stadt der träumenden Bücher? Mhm. Ich hatte das immer, aber ich habe das lange nicht mehr gesehen. Aber vielleicht habe ich es in irgendwelchen hinteren Reihen. Das ist noch zu früh. Das Kind ist 8. Harry Potter ist auch grenzwertig. Also da habe ich schon drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich erst so angedacht ab 9 oder 10. Aber ich kann ja nicht warten. Ich habe ja auch schon den kleinen Hobbit vorgelesen und plane jetzt, wann kommt der Herr der Ringe. Und Zamonien ist mir zu komplex und zu intelligent. Der Herr der Ringe und Harry Potter sind ja eher straight. Die sind ja einfach. Die versuchen mit viel Brimborium zu übertrumpfen. Ich meine, wenn ich mir nur angucke, Quidditch, das Sportspiel der Zauberer. Was für ein Blödsinn. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Regeln versuche von britischen Sportspielen wie Cricket, hatte ich mal versucht, eine Zusammenfassung der Regeln, und das ist so wirr. Weil da irgendwie, das ist wie amerikanische Brettspiele. Die haben so einen ganz simplen Ansatz und dann haben sie 1000 Sonderregeln, Zusatzkarten, Specials und Features. Und du bist nur dann gut, wenn du das 10.000 Mal gespielt hast, weil du alles kennst, und alle, die weniger gespielt haben, sind lost. Und nicht, weil du ein toller Taktiker bist.
Sehr gut und zusammengefasst, ja.
Und deswegen sind ja auch die German Board Games so beliebt, weil die eben auf Taktik, auf Spielwitz, auf Spielmechaniken setzen, die innovativ sind und nicht irgendwie nochmal 1000 Karten zusätzlich raushauen. Aber mit 1000 Karten, die kann man sehr schön als sammelbar machen und plötzlich hast du 25 Editionen und wirst reich. Ich fände ein bisschen unfair. Auch ein schöner Ansatz. Mittlerweile gibt es ja diese Mischung, also dieses viele Karten und trotzdem eine gute Spielidee. Also da gibt es ja Kombinationen von guten Spielen, die trotzdem sagen, hey, wir haben doch eine neue Edition und da sind 25.000 neue Sachen drin. Und die passen sehr gut zu den 25.000 Sachen vorher. Und wenn du sie alle kennst, bist du noch ein bisschen cleverer, aber eigentlich, wenn du eine tolle Taktik hast, funktioniert es auch in Basic-Spielen. Nee, ich bin da tatsächlich eher bei Siedler von Catan als bei Monopoly.
Ja, der Unterschied ist bloß halt beim Quidditch, das ist schon ziemlich eindeutig, dass Quidditch ein Mannschaftssport ist. Mhm. Es ist auch wichtig, in die Mannschaft reinzukommen. Es offenbaren sich auch Talente. Zum Beispiel, soweit ich weiß, Harry kann sehr gut den goldenen
Snitch?
Schnatz fangen. Schnatz fangen. Genau. Und Ron wird nachher ein total toller Torwart. Na, mhm. Obwohl er eigentlich anfangs überhaupt kein Talent. Also da bringt J.K. Rowling schon sehr viel dieses Sport ist eine Möglichkeit, Talente zu entdecken und auch die Leute cool zu finden, die du vorher nicht cool fandest, weil du einfach mit ihnen in einer Mannschaft bist. Also das Erzieherische des Sports, das bringt sie da beim Quidditch rüber. Ne?
Ja, also ich finde das, ich wollte nicht den Sportsgeist, der damit auch rübergetragen, ich finde das super überhaupt, genau, dass es ein Zauberersport ist. Sportsgeist,
richtig. Ja.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber beim Quidditch wird mir am ehesten deutlich, ja, es ist eine Engländerin. Denn in England gibt es offenbar nur absurde Sportarten mit komischen Regeln. Das Tolle ist ja auch, dann spielen die eine Stunde lang mit irgendwelchen, keine Ahnung, wir sind da noch nicht. Und dann findet Harry den Snitch, fängt ihn und dann haben sie gewonnen. Ja, dann hätten sie sich die Stunde vorher ersparen können.
So eine typische Cricket-Regel ist das.
Genau. Na? Gibt's das nicht beim American Football auch so ein bisschen? Wenn du dann einen Touchdown machst oder hinten einen Home Run oder also irgendwie sowas? Nee, Home Run war Baseball. Oh Mann, ich komme da durcheinander.
Gibt es bestimmt, was das halt ein bisschen repräsentiert ist. Es kann immer irgendwas passieren. Na? Also das, egal wie sehr du eine Sache ausfuchst, na, dann passiert was ganz anderes und dann ist aus. So, na, also
wie im echten Leben.
Wie im echten Leben. Oder im Falle der Engländer eben wie im Krieg. Das ist ja doch eine, wir nennen sie immer Engländer und das hat auch seinen Grund, das ist ja doch eine Nation, die aus dem Krieg hervorgegangen ist und durch den Krieg sehr geprägt wurde, ne? Und durch Kriegserfahrung.
Stimmt.
So, und im Krieg kann halt immer irgendwas passieren. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in ihrem Sport so wider. Na, und dieses ganze Fair Play, das ist ja auch eine sehr wichtige Grundeigenschaft, etwas sehr Britisches.
Sehr auf Meta-Ebene, also genau, letztendlich den Krieg auch fast als Nicht, dass ich behaupten will, die Engländer hätten Fair Play im Krieg gespielt. Aber dass sie das wenigstens in ihre Sportarten bringen, was im Krieg schon nicht machbar ist. Ich glaube schon, zumindest wenn die Legenden stimmen, dass der ein oder andere Brite selbst im Krieg eine Art Fair Play an den Tag gelegt hat.
Ja.
Das hatten wir schon mal, wie sie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt haben. Und da hast du gesagt, ja, es liegt daran, dass sie die Fußsoldaten im Großen und Ganzen alle nicht für voll oder nicht für zurechnungsfähig gehalten haben, weil ja wichtig sind ja nur die Offiziere.
Richtig.
Was im Deutschen jetzt vielleicht nicht so ganz hinhaut.
Überhaupt nicht, weil im Deutschen, die deutsche Armee war anders aufgebaut als die britische. Die hat in Kleinstgruppen funktioniert. Ne? Mhm. Da war ein Unteroffizier eine sehr, sehr wichtige Person. Und auch jeder einzelne Soldat, jeder Abgefreiter konnte eigenständig im Feld operieren und so. Das war eine völlige Fehleinschätzung. Ja, aber die haben eben aus ihrer Sicht, ne, da fängt der Mensch halt ab Leutnant an bei den Briten. Mhm. Das ist nun mal so. Das ist immer noch eine Ständegesellschaft. Das ist auch heute noch. Beklagen sie auch selber.
Okay.
Das ist übrigens eine Ständegesellschaft, die auch bei Harry Potter gespiegelt wird.
Ja,
das stimmt. Ist alles schon sehr, sehr britisch. Ich möchte nochmal auf deine Erkenntnis zurückkommen. Ich möchte sie bestätigen. Ich kann Kunst von einem Künstler, das sind nicht nur Autoren, das sind auch Musiker oder Maler, nicht ertragen, wenn da eine Figur hintersteckt, die ich nicht ertragen kann. Ein Charakter, den ich nicht ertragen kann. Na, dann kann ich auch die Kunst nicht genießen. Es ist allerdings ein Unterschied, ob es sich um Trivialkunst handelt, jetzt am besten bei Literatur auseinanderdividierbar, oder ob es sich um hohe Kunst handelt, also wo richtig Aussagen getroffen werden, die Zusammenhänge, menschliche, gesellschaftliche, historische Zusammenhänge erklären sollen. Und das ist bei Ulbeck der Fall. Und das ist bei Rowling eher nicht der Fall. So.
Wobei ich deshalb sagen möchte, es gibt nicht die U- und die E-Kunst, nicht die Unterhaltungs- und die ernste Kunst, auch nicht in der Literatur.
Nein.
Es gibt natürlich beide Pole, aber es gibt ein Kontinuum auch da. Es gibt hohe Literatur, die trotzdem unterhalten kann. Und es gibt auch plumpe Unterhaltungsliteratur, die tolle Ideen mitbringt. Davon bin ich überzeugt,
es gibt auch, ohne dass ich
Beispiele habe.
Ach so. Ja, also eine. Ich möchte da einfach mal die Gegenposition beziehen. Doch, es gibt Unterhaltungsliteratur und es gibt Literatur mit Anspruch. Ob sie diesen Anspruch nun gerecht wird, das ist eine ganz andere Frage. Aber eine Literatur, die nicht nur unterhalten will, und eine Literatur, die unterhalten will und vielleicht noch mal was transportieren will. Und vielleicht gibt es noch eine dritte Literatur, die einfach nur unterhalten will. Aber das, da gibt es schon Unterschiede. Ja.
Aber eine Literatur, die nur unterhalten will. Früher waren es die Groschenromane, heute ist es irgendwas, was ChatGPT dir irgendwie vorsetzt. Das ist ja das Extreme. Harry Potter will nicht nur unterhalten, sondern auch Vorbilder bieten. Also ob es das will oder nicht, aber wie wir schon beim Quidditch gesagt haben, da wird Sportsgeist transportiert. Das ist keine hohe Literatur. Trotzdem werden Vorbilder und gute Ideen präsentiert und gegebenenfalls dem Rezipienten, dem Jungen auch imprägniert.
Eingeimpft.
Eingeimpft, ja.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.